Dass es länger dauern würde als bis Freitagabend, das war eigentlich schon klar. Das ist bei Klimagipfeln eigentlich immer so und war auch bei der COP26 in Glasgow nicht anders. Zähes Ringen darum, wer, warum, wie viel CO2 einsparen muss, wer wofür zahlen soll und wie es gelingen kann, dass alle mitziehen an einem Strang, der da heißt Planet Erde retten, Klimawandel stoppen. Annika Schröder vom Werk für Entwicklungszusammenarbeit Miserior war in Glasgow dabei. Sie ist zurück und jetzt in Aachen. Hallo Frau Schröder.
Hallo.
Am Samstagabend wurde nach leidenschaftlichen Diskussionen der Klimapakt von Glasgow gebilligt. Sie reagieren verhalten. Warum?
Ja, man kann ja mit zwei Perspektiven oder zwei Brillen auf diese Klimakonferenz schauen. Das eine ist das, was tatsächlich notwendig wäre, um die Klimakrise so weit zu begrenzen, dass wirklich alle Menschen auf dieser Erde weiterhin Chancen hätten, würdevoll zu leben, also aus der Armut herauszukommen und wirklich diese Armutsfallen zu verlassen. Und die andere Perspektive ist das, was ist denn eigentlich im Konsens von über 200 Staaten weltweit möglich? In dieser Gruppe sind ja eben auch OPEC-Staaten, also die Staaten, die sehr viel Erdöl oder andere fossile Rohstoffe haben, vertreten. Was ist denn da überhaupt im Konsens möglich? Ja. Zur letztgenannten Frage gibt es einige politische Durchbrüche, aber natürlich reicht das nicht, um wirklich einen Schutzschirm aufzuspannen für die Ärmsten der Armen vor der Klimakrise.
Also da sitzen jetzt Menschen, die sagen, es ist 5:05, die Staatengemeinschaft betont die Dringlichkeit und Notwendigkeit, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und dann kämpft Alok Sharma, der Präsident der UN-Klimakonferenz, mit den Tränen und entschuldigt sich im Plenum für die Aufweichung der Formulierung zur Abkehr von der Kohle. Was ist geschehen?
Ja, ich glaube, er ist ein bisschen, also zwischendurch war ja ein kleiner Höhenflug, sehr, sehr viel schien möglich. Das erste Mal hätten tatsächlich das Wort Kohle und das Ende der Subventionen für fossile Rohstoffe wortwörtlich im Text gestanden. Und das wäre politisch ein sehr, sehr großer Durchbruch gegeben, denn man mag es kaum glauben, im Pariser Klimaabkommen sind diese Wörter gar nicht vorgekommen, sondern nur abstrakt ging es dort um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Und als dort zu einer Aufweichung kam, ist es natürlich erstmal sehr traurig gewesen, zumal er selbst ja als Präsident dieses Prozesses von den am meisten verwundbarsten Ländern, vor allem aus dem Pazifikraum, sehr viel Wut entgegengeschleudert bekommen hat. Gleichwohl, es steht immer noch drin, wir starten mit dem Glasgow-Abkommen den Ausstieg aus der Kohle. Politisch ist das ein großer Durchbruch, den man mit ein bisschen Abstand, auch ich persönlich, höher werten kann als am selbigen Tag.
Greta Thunberg sagt, alles Blabla. Hat sie recht in ihren Augen?
Wie gesagt, man kann mit zwei Brillen draufschauen. Alles Blabla haben viele zu Recht, viele haben es wirklich sehr, sehr ernst gemeint vor Ort. Und das sind einige Industriestaaten, das sind vor allem Schwellen- und Entwicklungsländern. Und für die ist es alles weniger als Blabla. Sie verhandeln ja nicht nur darum, wie viel Klimaschutz geschieht. Das ist in der Tat auch ohne die internationale Klimakonferenz möglich, theoretisch. Jeder kann ja, jeder darf so viel möglich machen, wie es geht. Aber gerade für die Unterstützung der Ärmsten, der Armen, ist diese Klimakonferenz alternativlos. Denn dort wird ja auch verhandelt, wie viel Geld Industrienationen auf den Tisch legen müssen, um die Schäden der Klimakrise, die sie größtenteils verursacht haben, auszubaden, also wieder auszugleichen. Zum einen für die Anpassung an den Klimaschutz, also für die Frage, werden Deiche gebaut, braucht es andere Formen des Anbaus, um im neuen Klima auch Nahrungsmittel zu produzieren, aber auch für den Umgang mit Schäden und Verlusten. Denn wir wissen schon, der Meeresspiegel wird auch in den besten Szenarien so weit ansteigen, dass viel Land verloren gehen wird. Und sind diese Staaten dann alleine damit gelassen, ihrer Bevölkerung neuen Lebensraum zu schaffen? Oder müssen wir da nicht bei helfen?
Gestern war Welttag der Armen von Papst Franziskus ausgerufen. Klimaschutz und Armutsbekämpfung hängen zusammen. Können eigentlich wir als Deutschland, Sie haben es eben kurz angerissen, als einzelnes Land was tun?
Ja, das können wir. Deutschland verursacht im Moment etwa 2% der globalen Treibhausgasemissionen, weshalb ich immer wieder in Gesprächen mit der Bevölkerung, aber auch der Politik höre, dann sind wir doch nur ein kleiner Fliegenschiss in der Klimakrise. Aber ganz, ganz entscheidend ist, wir sind auf Platz 6 der Verursacherstaaten, wenn wir uns das ansehen, was wir in den letzten Jahrzehnten in die Atmosphäre, in die Luft geblasen haben. Das heißt, wir tragen 6% zu den Schäden durch die Klimakrise bei, die wir heute erleben. Und das bringt sehr, sehr viel Verantwortung mit. Zur Lösung der Klimakrise, also dass wir den Wohlstand, den wir dabei erzielt haben, jetzt zur Lösung einsetzen. Aber auch, dass wir als wohlhabendes Land die Klimakrise angehen und Klimaschutz umsetzen, ganz schnell treibhausgasneutral werden und zeigen, es geht.
Sie waren jetzt 2 Wochen in Glasgow, Sie sind Klimareferentin bei Miserio. Was ist denn richtig Gutes rausgekommen, wo Sie fast euphorisch sind vielleicht?
Ja, Entwicklungsländer haben sehr, sehr, sehr lange dafür gekämpft, dass auch anerkannt wird, dass egal wie viel Anpassung sie machen und wie der Klimaschutz jetzt gelingt, am Ende viele, viele Schäden zu verarbeiten haben. Durch Wirbelstürme, durch den steigenden Meeresspiegel, den ich angesprochen habe, durch den Verlust an Nahrungsmittelproduktion, und haben eingefordert, dass Staaten dafür Verantwortung nehmen, die den Klimawandel verursacht haben, und auch Geld dafür auf den Tisch legen. Und das war bisher ein absolutes No-Go in diesem diplomatischen Prozess, weil Industrieländer, auch die EU, aber vor allem die USA, immer wieder gesagt haben, das ist uns juristisch zu heikel. Am Ende kommen die Klagen und diese Trillionen möchten wir nicht aufwenden. Jetzt haben aber 2 Staaten gesagt, wir haben keine Angst davor, wir legen Geld dafür auf den Tisch. Wir anerkennen, dass wir dafür Verantwortung übernehmen müssen und haben Geld für den Umgang mit Schäden und Verlusten auf den Tisch gelegt. Und das war diplomatisch ein Durchbruch, fast auch ein Tabubruch im Kanon der Industrienation. Und das wurde von Entwicklungsländern, insbesondere von den meisten Verwundbaren und von Zivilgesellschaft gefeiert.
Wir müssen jetzt trotzdem noch sagen, welche 2 Staaten das waren.
Sehr gerne. Das war zum einen Schottland. In Schottland hat ja der Klimagipfel stattgefunden. Und später hat sich das belgische Wallonien angeschlossen.
Der nächste Gipfel, die COP27, findet im November 2022 in Ägypten statt. Fahren Sie hin?
Wahrscheinlich sind wir auch wieder vor Ort. Insbesondere, weil es ja eine afrikanische COP ist und wir dort mit vielen afrikanischen Partnern vor Ort sein können. Diese Klimaverhandlungen sind neben dem Einfluss auf den Verhandlungsprozess auch immer ein sehr guter Moment, um mit Partnerinnen und Partnern ins Gespräch zu kommen, ihnen Zugang zu diesen Verhandlungen zu verschaffen, aber auch Kontakte zu verschaffen, damit sie dann später im Nachhinein aufbauend auf diesen Kontakten in ihren Ländern politische Lobbyarbeit machen können. Zu Klimaschutz, aber natürlich auch zur nötigen Anpassung.
Annika Schröder, Klimareferentin bei Miserio, dem Katholischen Werk für Entwicklungszusammenarbeit, über das Ende und die Ergebnisse der COP26. Danke, Frau Schröder, fürs Gespräch im Domradio.
Vielen Dank für Ihr Interesse.